Und jetzt kommt Ohrenbär, Radiogeschichten für kleine Leute.
Die sieben Leben der Panajotta von Andreas Kaufmann. Das beste Unglück der Welt. Nur noch eine einzige Geschichte, quengelt Emil. Er möchte beim Gute-Nacht-Sagen lieber noch länger an Mamas Seite gekuschelt liegen, als zu schlafen. Wir hatten vereinbart, nur ein Buch, erinnert ihn Mama. Damit klappt sie Emils Lieblingsbilderbuch zu und klettert aus seinem Bett. Doch so leicht gibt Emil nicht auf.
Ich meine doch keine ausgedachte Geschichte, erklärt er listig. Erzähl mir eine echte. Eine, die wirklich passiert ist.
Emil zieht Mama zurück auf die Bettkante und drückt ihr den allerliebsten Knutsch auf die Wange.
Bitte. Und was für eine Geschichte soll das sein?
Seufzt Mama. Emil grinst, weil er sie mal wieder rumgekriegt hat.
Vielleicht etwas mit Tieren, schlägt er vor,
denn Tiere mag er sehr gerne. Mama grübelt einen Moment. Dann lächelt sie so glücklich, als würde sie sich an einen außerordentlich freundlichen Sonnentag am See erinnern. Ich könnte dir von einem ganz besonderen Hund erzählen.
Von unserem Hund, sagt sie. Wir haben einen Hund? Staunt Emil.
Damit würde einer seiner größten Wünsche in Erfüllung gehen.
Nein, meine Eltern und ich hatten einen. Eine Hündin. Panajotta ist zu uns gekommen, als ich 5 Jahre alt war.
So wie du heute.
Panajotta? Komischer Name für einen Hund. Wo ist sie denn jetzt?
Mama streichelt Emils Hand. Emil, Hunde leben nicht so lange wie wir Menschen. Oma, Opa und ich, wir mussten uns schon vor vielen Jahren von Panajotta verabschieden.
Weil sie gestorben ist?
Fragt Emil. Und Mama nickt.
Was war sie denn für ein Hund? Ein Dackel oder Pudel?
Neugierig richtet Emil sich im Bett auf. Mama schmunzelt. Frag lieber, was für eine Rasse nicht in diesem Tier steckte. Panajotta war eine wilde Mischung und sah ungefähr so aus, wie du einen Hund malen würdest. Nicht klein und nicht groß. Ihr Fell war schwarz-braun-weiß gefleckt und fühlte sich herrlich warm und weich an. Und ihre Schnauze war spitz. Mama schaut aus dem Fenster, wo die Sterne still ihre Kreise über den Abendhimmel ziehen. Aber vieles an diesem Hund war außergewöhnlich und passte nicht zusammen, fährt sie fort. Die Schnauze oben war viel länger als unten. Meist hing ein Ohr herab, während das andere nach oben stand. Und sie hatte 2 verschiedene Augen. Ein blaues und ein braunes.
Deshalb war sie so besonders?
Hakt Emil nach. Mama tut einen tiefen Atemzug. Oh nein, nicht nur deshalb. Sie war der freundlichste, treueste und lustigste Hund, den du dir nur vorstellen kannst. Am allerliebsten hat sie mit uns herumgetobt, was sie nicht selten in größte Gefahr gebracht hat. Zum Glück hat dieses Vieh 7 Leben, hat mein Papa, dein Opa später oft gesagt und gelacht. Emil wundert sich.
7 Leben haben doch nur Katzen.
Und Panajotta, ergänzt Mama.
Ihr erstes Leben hat sie aufs Spiel gesetzt, als sie vor Papas Auto gestürmt ist. So haben wir uns kennengelernt.
Emil blickt Mama erschrocken an.
Opa hat Panajotta überfahren?
Mama nickt.
Wir waren im Urlaub auf einer griechischen Insel. Dein Opa saß am Steuer. Ich hockte hinten auf meinem Kindersitz und schaute aufs Meer hinaus. Plötzlich gab es einen schrecklichen Bums.
Mein Papa hat sich furchtbar erschrocken, denn er wusste sofort, dass er ein Tier überfahren hatte. Wir haben angehalten und sind ausgestiegen.
Und da lag sie schwer verletzt auf der Straße, mit abgespreiztem Hinterbein und heraushängender Zunge.
Eine junge Hündin, vielleicht 1/2 Jahr alt.
Panajotta? Errät Emil.
Ja, zuerst glaubte ich, sie sei tot. Aber dann konnte ich sehen, wie sich ihre Brust hob und senkte, während sie uns erschrocken anschaute, aus ihrem braunen und ihrem hellblauen Auge. Im ersten Moment dachte ich, vom Aufprall sei die braune Farbe ausgelaufen, wie aus einem kaputten Glas. Wir haben überall herumgefragt, wem der Hund gehört, aber er trug kein Halsband und niemand kannte ihn.
Und dann seid ihr mit ihr zum Tierarzt gefahren?
Fragt Emil. Mama schüttelt den Kopf.
Es gab keinen weit und breit. Unter normalen Umständen hätte der Hund den Unfall sicherlich nicht überlebt. Aber zum Glück war mein Onkel mit uns im Urlaub. Du kennst doch Omas Bruder. Onkel Olli? Aber der ist doch Arzt für Menschen, wundert sich Emil.
Stimmt. Zuerst hat Onkel Olli sich auch nicht herangetraut, weil er gar nicht genau wusste, wie so ein gebrochenes Hundebein überhaupt behandelt wird. Aber weil wir ihn angebettelt haben, ist Onkel Olli doch mit meinem Papa in die Apotheke gefahren, um Spritzen, Nadeln, Faden, Verband und Medizin zu kaufen. Der Apotheker hat sie verwundert angeschaut. So, als hätten sie vor, einen Elefanten zusammenzuflicken. Denn sie kam mit einer riesigen Tüte zurück. Wir haben den Küchentisch in unserem Ferienhaus so gut es ging desinfiziert. Das heißt, von Bakterien gereinigt. Und dann hat Onkel Olli den Hund operiert.
Und dann war er wieder gesund? Fragt Emil gespannt.
Nein, so schnell ging das nicht, erinnert sich Mama.
Onkel Olli hat sich Sorgen gemacht, dass die Hündin trotzdem stirbt. Wir haben sie auf unsere Terrasse auf eine Decke gelegt und sie ist sofort erschöpft eingeschlafen. Am nächsten Morgen war sie noch sehr schwach. Aber immerhin hat sie schon ganz leicht mit dem Schwanz gewedelt. Und aus meiner hohlen Hand hat sie Wasser getrunken.
Für ihr kaputtes Bein hat Onkel Olli eine Schiene aus einer Fliegenklatsche gebastelt. Die hat immer tock, tock, tock gemacht, als Panayotta am nächsten Morgen vorsichtig aufstehen und herumlaufen konnte.
»Woher wusstet ihr überhaupt, dass sie Panayotta hieß?« will Emil wissen.
»Wir haben sie so genannt. Ich hatte im Urlaub eine kleine griechische Freundin. Die hieß Panayotta. Weil mir der Name so gut gefiel, haben wir den Hund auch so getauft.«
»Und dann habt ihr sie behalten?« fragt Emil.
Mama nickt und lächelt. Obwohl mein Papa sich heftig gewehrt hat. Er wollte eigentlich gar keinen Hund. Aber in den vielen Jahren, die Panayotta bei uns gelebt hat, hat dein Opa seine Entscheidung nie bereut.
Manchmal denke ich, Panayotta ist damals mit Absicht gegen sein Auto gerannt.
Vielleicht, weil sie geahnt hat, wie gut sie in unsere Familie passen würde.
Dann war der Unfall ja gar nicht so schlimm, findet Emil.
Und Mama gibt ihm recht. Es war das Beste, was uns und Panayotta passieren konnte.
Als wir mit ihr zurück nach Hause kamen, war sie schnell der berühmteste Hund der Straße. Und jeder kannte ihren Namen. Panayotta mit den zwei verschiedenen Augen und auf drei Beinen, weil sie das vierte nicht benutzen konnte.
Und so fing Panayottas zweites Leben an, errät Emil.
Ganz genau, lächelt Mama und gibt ihm einen Gute-Nacht-Kuss.
Aber davon erzähle ich dir ein andermal, wenn du möchtest.
Mama deckt ihn zu und er versucht sich in Gedanken den seltsam schiefen Hund vorzustellen, dessen Bein tock, tock, tock machte, während er mit Mama herumtollte, als sie noch klein war. Dabei schläft Emil müde und zufrieden ein.
Ein wohlgemeinter Tritt. Mama staunt. So bereitwillig wie an diesem Abend ist Emil lange nicht mehr ins Bett gegangen. Erfreut will sie ihn unter seinen Lieblingsbüchern eine Gute-Nacht-Geschichte auswählen lassen, aber Emil protestiert.
»Du hast doch versprochen, mir weiter von deinem Hund Panayotta zu erzählen und von ihrem zweiten Leben.«
Mama schaltet das Licht aus, weil sie es heute nicht zum Vorlesen braucht. Dann kuschelt sie sich zu Emil ins Bett, so wie jeden Abend, wenn er schlafen soll. Gemeinsam schauen sie an die Decke. Dort sind viele kleine Sternchen aufgeklebt, die leicht im Dunkeln schimmern.
»Also, Panayotta ist in unsere Familie gekommen, als ich noch so klein war wie du«, beginnt Mama.
»Das weiß ich doch schon«, erwidert Emil ungeduldig. »Sie ist vors Auto von deinem Papa gelaufen, also vor Opas Auto, und Onkel Olli hat dem Hund mit einer Operation das Leben gerettet, obwohl er eigentlich Arzt für Menschen ist.«
»Ganz genau«, sagt Mama. »Trotzdem musste Panayotta ihr neues Leben bei uns auf einem kranken Hinterbein beginnen, das mit einer Fliegenklatsche geschient war. Genauer gesagt, mit deren Stiel.
Und der hat immer tock, tock, tock gemacht, wenn Panayotta darauf herumgelaufen ist«, lacht Emil.
»Diese Schiene musste sie eine ganze Weile tragen«, erinnert sich Mama. »Erst kurz vor meinem ersten Schultag konnte Onkel Olli sie endlich abnehmen.«
»Und dann war ihr Bein wieder gesund?«, hofft Emil.
»Leider nicht«, seufzt Mama. Panayotta hat es beim Laufen immer angewinkelt hochgehalten und wollte es nicht mehr benutzen.
Aber dann hatte sie ja nur noch drei Beine.
Ist sie damit nicht umgekippt?
Aber nein, lacht Mama. Nach ein bisschen Übung konnte sie beim Fangspielen gut mit mir mithalten. Sie hat mich regelmäßig eingeholt und wollte zur Belohnung gekrault werden.
Emil kann fühlen, wie Mama sanft mit den Fingerspitzen durch sein Haar streichelt.
Bald darauf bin ich in die Schule gekommen. Panayota hat das anfangs gar nicht gefallen.
Wieso? Mochte sie die Schule nicht? Fragt Emil.
Im Gegenteil, sie wollte schrecklich gern mit in meine erste Klasse. Aber Hunde waren in der Schule verboten. Deshalb musste meine Mutter sie draußen am Schultor an einem Laternenpfahl festbinden, wenn sie mich abgeholt hat.
Panayota fand das furchtbar traurig und hat kläglich geweint. Wenn sie mich dann von Weitem kommen sah, ist sie vor Aufregung so lange um den Laternenpfahl herumgerannt, bis sich die Leine vollkommen darum festgewickelt hat, wie Garn um eine Rolle. Die anderen Kinder kamen neugierig näher, weil sie solch einen seltsamen Hund noch nie gesehen hatten. Auf drei Beinen, mit einem blauen und einem braunen Auge und einem stehenden und einem hängenden Ohr.
Dazu wedelte Panayota vor lauter Freude so heftig mit dem Schwanz, als wäre sie ein Hubschrauber und wolle sich sofort in die Luft erheben.
»Durfte man sie streicheln?« will Emil wissen.
Sie hat es geliebt. Wenn viele Kinder um sie herum spielten, ist Panayota stets von einem zum anderen gelaufen, weil sie mit jedem befreundet sein wollte. Und mit mir wollten bald auch alle Kinder der ersten Klasse befreundet sein, weil ich einen so lustigen und freundlichen Hund hatte.
Auf drei Beinen, lächelte Emil und versucht, sich ihn vorzustellen.
Das mit den drei Beinen war allerdings bald vorbei, erinnert sich Mama.
Wieso? Fragt Emil.
Weißt du, was Longieren bedeutet? Fragt Mama und kann an der Bewegung des Kopfkissens fühlen, dass Emil seinen Kopf schüttelt.
Ich hatte als kleines Mädchen Reitunterricht. Eine Longe ist ein Zügel, an dem ein Pferd im Kreis geführt wird. Ich durfte im Sattel sitzen und üben, wie ich mich am besten auf dem riesigen Tier festhalte.
Panayota fand das überaus spannend und ist jedes Mal begeistert herumgesprungen, wie ein Flummi, wenn wir mit ihr auf dem Reiterhof ankamen.
»Und was hat das mit ihren drei Beinen zu tun?« will Emil ungeduldig wissen.
»Nun warte es doch ab«, zügelt Mama ihn.
Nach ein paar Wochen hatte Panayota begriffen, wie so eine Reitstunde abläuft.
Anscheinend fand sie es langweilig, einem Pferd dabei zuzusehen, wie es mit einem kleinen Mädchen im Sattel im Kreis herummarschiert. Deshalb hat sie sich auf dem Hof nach jemandem umgesehen, mit dem sie spielen konnte. Andere Hunde gab es nicht, dafür aber reichlich Pferde.
Panayota ist zu ihnen auf deren Weide gestürmt und hat sie laut bellend aufgefordert, ein wenig mit ihr herumzutoben. Dazu hatten die Pferde jedoch keine Lust und haben träge weitergegrast.
So leicht hat Panayota allerdings nicht aufgegeben. Um endlich einen Spielkameraden zu finden, hat sie sich hinter eine Stute gestellt und sie laut angebellt. Damit wollte sie dem Pferd wohl Beine machen. Dass sie mit ihrem Gekläffe ihr zweites Leben aufs Spiel setzte, hat sie natürlich nicht geahnt.
»Was ist denn passiert?« fragt Emil gespannt.
Mama seufzt tief.
Die Stute fühlte sich von Panayotas Gebell wohl belästigt. Pferde sind ziemlich schreckhaft. Deshalb hat sie kräftig nach hinten ausgetreten. Hätte sie Panayota mit ihrem harten Hufeisen am Kopf getroffen, wäre es wohl um sie geschehen gewesen. Stattdessen hat sie Panayota an ihrem gesunden Hinterbein erwischt.
Das war nun auch gebrochen.
»Aber dann konnte sie ja gar kein Hinterbein mehr benutzen«, ruft Emil aus.
Mama nickt.
Sie lag vor uns wie eine hilflose kleine Robbe, weil sie sich nur noch mit ihren Vorderbeinen und auf dem Bauch vorwärts schleppen konnte. Sie hat jämmerlich gejault. Noch wusste sie nämlich nicht, was für ein Glück sie mal wieder hatte.
»Glück?« echot Emil verwundert.
»So ein Beinbruch tut doch weh.«
»Aber er heilt auch wieder«, beruhigt Mama ihn. Und das Gute daran war, dass Panayota nun nichts anderes übrig blieb, als ihr anderes Hinterbein wieder zu benutzen. Zuerst tat sie das noch ein wenig unsicher. Aber als die Muskeln im Bein allmählich wieder kräftiger wurden, konnte sie auf dem Bein so sicher stehen wie auf dem anderen.
»Und das gebrochene Bein? Habt ihr das wieder mit einer Fliegenklatsche geschient?«
»Diesmal nicht«, lacht Mama. »Wir konnten mit ihr zu einem richtigen Tierarzt gehen. Der hat ihr einen festen Gips verpasst, bis auch dieses Bein wieder völlig gesund war.«
Und damit begann Panayotas drittes Leben, diesmal auf vier Beinen. Bald war sie auch der schnellste Hund der ganzen Straße. Der berühmteste war sie längst.
Dann war das ja eigentlich ganz nett von dem Pferd, Panajotta zu treten, findet Emil.
Es war vielleicht nicht nett gemeint, überlegt Mama. Aber oft liegt in einem Unglück ein großes Glück verborgen, von dem man noch gar nichts ahnt, sagt sie dann und gibt Emil seinen Gute-Nacht-Kuss.
Während Mama leise nach draußen huscht, dreht Emil sich auf seine Lieblingsseite. Er versucht sich auszumalen, welche kleinen und großen Katastrophen Panajottas drittes Leben wohl für sie bereitgehalten hat. Dabei schläft Emil müde und zufrieden ein.
Alle Jahre wieder quietsch.
Emil schaut aus dem Fenster auf die abendlich dunkle Straße. Dabei entdeckt er einen Hund auf der Wiese vor dem Haus.
War Panajotta so groß wie der da?
Will Emil wissen. Er möchte sich ein besseres Bild von dem Hund machen, der bei Mama gelebt hat, als sie selbst noch ein Kind war. Mama gesellt sich zu Emil und betrachtet den Pudel.
So ungefähr.
Soll ich dir jetzt von Panajottas drittem Leben erzählen?
Erst im Bett, bestimmt Emil und eilt in sein Zimmer.
Mama folgt ihm und schaut zu, wie er in sein Bett krabbelt.
Panajotta hat Rituale genauso geliebt wie du, lächelt sie.
Was ist ein Ritual? Fragt Emil.
Ein Ritual bedeutet, dass man etwas immer wieder auf die gleiche Weise tut, erklärt Mama.
So wie du dich zum Gute-Nacht-Sagen jedes Mal zu mir ins Bett legst? Fragt Emil und rückt zur Seite, damit Mama neben ihm genügend Platz hat.
Sie krabbelt zu ihm und er schmiegt seinen Kopf an ihre Schulter.
Durfte sie denn auch bei dir im Bett liegen?
Nein, sie hatte ein gemütliches Körbchen am Fußende, antwortet Mama.
Panajotta mochte andere Rituale, am liebsten solche, die mit Essen zu tun hatten. Jeden Abend nach dem letzten Spaziergang hat sie zum Beispiel einen kleinen Kauknochen bekommen. Sie konnte deshalb unsere Rückkehr kaum abwarten und hat sich gleich vor den Schrank gehockt, in dem wir die Kauknochen aufbewahrten. Die fand Panajotta wohl besonders lecker.
Zudem waren sie gut für ihre Zähne.
Hunde benutzen schließlich keine Zahnbürsten.
Emil muss lachen, als er sich einen Hund vorstellt, der seine Zähne putzt.
Es war erstaunlich, wie Panajotta sich immer wieder merkte, wofür sie etwas zum Naschen abstauben konnte, erinnert sich Mama. Kam sie, wenn man sie rief? Bekam sie dafür eine kleine Belohnung. Sogar kleine Kunststücke hat sie gelernt.
Zielte man etwa mit dem Zeigefinger auf sie und sagte laut Peng, wie bei einem Pistolenschuss, dann ließ sie sich hinfallen und spielte toter Hund.
Sie wusste genau, dass sie uns damit zum Lachen brachte. Außerdem hoffte sie, dass sie sich damit ein Stückchen Käse oder etwas Ähnliches verdiente.
Emil stellt sich vor, wie großartig es wäre, mit solch einem Hund Weltraumpolizei zu spielen.
Selbst seine besten Freunde fallen nie freiwillig um, wenn er mit seiner Laserpistole auf sie schießt. Ganz sicher nicht für ein Stück Käse.
Panajotta behielt sogar Ereignisse in Erinnerung, die sich nur ganz selten wiederholten.
Etwa nur einmal im Jahr, erzählt Mama unterdessen weiter.
An jedem Heiligabend zum Beispiel fuhr mein Papa, also dein Opa, mit mir hinaus zu einem Tannenwald, wo man Weihnachtsbäume absägen und kaufen konnte. Dort war auch ein Stand, an dem es Erbsensuppe mit Wurst gab. Schon als wir zum ersten Mal mit Panajotta dort auftauchten, hat sie den Verkäufer mit einem bettelnden Blick um den Finger gewickelt. Oder besser gesagt um die Pfote. Er hat ihr eine ganze Wurst geschenkt. Das hat sie natürlich nie mehr vergessen. Als wir im folgenden Jahr an Heiligabend das Tannenwäldchen erreichten, ist sie sogleich aus dem Auto und zum Wurststand gestürmt.
Hat sie wieder eine Wurst gekriegt? Fragt Emil.
Hat sie, lacht Mama, ebenso wie an jedem Heiligabend danach.
Emil beginnt zu verstehen, was ein Ritual ist und atmet den vertrauten Geruch von Mamas Pullover tief ein. Dass Panajotta ihr Leben ein weiteres Mal aufs Spiel gesetzt hat, hatte auch mit einem Ritual zu tun.
Und auch mit Weihnachten, erzählt Mama weiter.
Emil rückt neugierig noch näher an sie heran. Nachdem wir mit unserem frisch geschlagenen Baum vom Tannenwald zurückkamen, wurde er jedes Mal im Wohnzimmer geschmückt. Er sollte hübsch aussehen, wenn abends unsere Geschenke darunter lagen. Als Panayota noch neu in unserer Familie war, fanden wir, dass auch sie ein Geschenk bekommen sollte. Deshalb wickelte meine Mama ein kleines Gummiquietschtier in Geschenkpapier und legte es zu den anderen Gaben unter den Baum. Als die Zeit der Bescherung gekommen war, hielt Papa Panayota ihr Geschenk hin. Zunächst nahm sie es ganz vorsichtig mit der Schnauze entgegen. Doch kaum hatte sie bemerkt, dass sich darin ein quietschendes Etwas befand und es anscheinend ihr gehörte, riss sie das Papier vorfreudig auseinander. Begeistert machte sie sich über ihr Geschenk her und den gesamten Heiligabend hörten wir aus ihrem Korb ein quietschendes Geräusch, bis sie ihr Spielzeug endgültig zerkaut hatte. »Und wieso war das ein Ritual?« wundert sich Emil. »Es wurde eines, weil sie von da an jedes Jahr ein Quietschtier unter den Weihnachtsbaum gelegt bekam. Sobald sie die Geschenke erblickte, schnüffelte sie aufgeregt dazwischen herum. Dabei stupste sie eines nach dem anderen mit ihrer Schnauze an, bis sie auf das Geschenk stieß, aus dem es quietschte. Sie wusste genau, dass es für sie bestimmt war, riss es begeistert auf und zerlegte das Quietschtier genüsslich in seine Einzelteile. Aber warum hat sie damit ihr drittes Leben aufs Spiel gesetzt?« Mama seufzt und Emil kann ihren warmen Atem auf seinem Haar fühlen. Von Jahr zu Jahr wurde sie immer ungeduldiger, was ihr Geschenk anging. Beinahe noch schlimmer als ich. Es geschah zu Weihnachten am Ende meiner Grundschulzeit. Schon als wir den Baum im Tannenwald holten, verschlang sie gierig ihre Wurst und konnte es kaum abwarten, bis der Christbaum geschmückt war und endlich die Geschenke darunter lagen. Als mein Papa schließlich die Kerzen angezündet hatte und meine Mama und mich aus der Küche ins Wohnzimmer holen wollte, hörten wir von dort plötzlich ein lautes Scheppern und Klirren. Wir rannten hin und sahen die schöne Bescherung. Panayota hatte die Geduld verloren und schon mit der Geschenksuche begonnen. Nun lag sie mit ihrem Quietschgeschenk im Maul winselnd unter dem umgerissenen Baum begraben. Sämtliche Engel, Christbaumkugeln und sonstiger Schmuck lagen zersplittert um sie herum. »War sie verletzt?« fragt Emil besorgt. »Zum Glück haben die brennenden Kerzen ihr Fell nur angekokelt«, beruhigt Mama ihn. »Dein Opa hat schnell den Eimer Wasser über ihr ausgegossen, der wie immer neben dem Baum stand. Sonst wäre es womöglich um sie geschehen gewesen.« »Und ihr drittes Leben wäre ihr letztes gewesen«, seufzt Emil. »So wurde es ein ziemlich nasses Weihnachtsfest«, sagt Mama. »Und weil es so lange her ist, kann sie darüber lächeln. Aber immerhin ist unserer Panayota nichts Ernstes passiert. Und mit dieser rettenden Weihnachtsdusche hat ihr viertes Leben begonnen.«
»Erzähl mir weiter davon«, drängt Emil.
»Morgen«, verspricht Mama. Damit schlüpft sie aus dem Bett und drückt ihm einen sanften Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn. Als sie draußen ist, stellt Emil sich vor, wie Mamas kleiner Hund mit einem blauen und einem braunen Auge, einem hängenden und einem stehenden Ohr einen Haufen Weihnachtsgeschenke durchstöbert. Dabei dreht er sich auf seine Lieblingsseite und während er immer müder wird, scheint es Emil beinahe, als könne er es von weit her leise quietschen hören. Eine verhängnisvolle Leckerei. Emil lässt eine Spaghetti-Nudel in seinen Mund flitschen.
»Wie lange dauert es noch, bis es dunkel wird?« fragt er ungeduldig.
»Wir essen doch gerade zu Mittag«, antwortet Mama. Emil lässt nicht locker.
»Können wir nicht so tun, als wäre es schon Schlafenszeit? Und du erzählst mir, wie es mit deinem Hund Panayota weitergegangen ist?«
Mama schaut ein wenig sorgenvoll.
»Ich weiß aber nicht, ob dir gefällt, was in ihrem nächsten Leben passiert ist. Auch ein Hundeleben läuft nicht immer so glatt, wie man es gerne möchte.«
Das jedoch bremst nicht Emils Neugier. Er zieht die Vorhänge in seinem Zimmer zu, damit es sich schon ein bisschen anfühlt wie Schlafenszeit. Dann kuschelt er sich gemeinsam mit Mama in sein Bett so wie er es immer tut, wenn es Zeit für eine gute Nachtgeschichte ist. Mama holt tief Luft.
Ich habe dir doch gestern erzählt, wie Panayotta einmal unseren brennenden Weihnachtsbaum umgerissen hat, beginnt sie. Emil nickt. Und dabei wäre sie beinahe angekokelt. Deshalb fing damit ihr viertes Leben an.
Ganz genau, bestätigt Mama. Dasselbe galt allerdings auch für mich. Meine Grundschule war zu Ende. Ich war 10 Jahre alt und kam auf eine neue Schule. Die Freude darüber ist mir aber schnell vergangen.
Warum denn? Will Emil wissen, der selbst bald in die Schule kommt.
All meine Freunde aus der Grundschule gingen auf andere Schulen. Deshalb musste ich mir neue Freunde suchen. Leider waren in meiner Klasse einige Kinder nicht sonderlich nett zu mir.
Was haben sie denn gemacht? Fragt Emil.
Es gab eine Anführerin. Die hieß Victoria, erklärt Mama. Sie hat die anderen Kinder angestachelt, mich zu ärgern, wenn sie weiter mit ihr befreundet sein wollten. Und das haben sie auch getan. Mein Hausaufgabenheft vollgekritzelt, mein Schulbrot in den Müll geworfen oder mich ausgelacht, weil Victoria mal wieder fand, dass ich nicht die richtigen Kleider anhatte.
»Wie gemein«, sagt Emil entrüstet. »Hast du dich nicht gewehrt?«
»Ich habe mich nicht getraut«, gesteht Mama. »Es waren so viele, die auf Victoria gehört haben. Aber zum Glück hatte ich Panayotta. Immer wenn ich nach Hause kam, hat sie mich so freudig begrüßt, als wäre ich der allerliebste Mensch auf der ganzen Welt.«
»Bist du ja auch«, sagt Emil.
Mama lächelt und küsst ihn aufs Haar. Trotzdem hat Panayotta genau gespürt, wie traurig ich war. Deshalb hat sie sich in meinem Zimmer zu mir auf den Fußboden gelegt und ihre Schnauze auf meinem Bauch gebettet, um mich zu trösten. Ich habe sie dann gestreichelt und ihr erzählt, was in der Schule wieder Doofes passiert war. Sie hat still zugehört und mich aus ihrem blauen und ihrem braunen Auge angeschaut. Und beim Kuscheln an Panayottas weichem Fell konnte ich meine Sorgen für eine Weile vergessen. Dabei hatte mein Hund viel größeren Grund zur Sorge als ich. Emil stützt seinen Kopf auf den Ellbogen und schaut Mama fragend an.
»Warum das denn?«
Auch Panayotta hatte nicht nur Freunde. In unsere Nachbarwohnung zog ein Ehepaar mit 2 Katzen. Anfangs hat sich Panayotta sehr darüber gefreut. Als sie ihnen zum ersten Mal im Garten begegnet ist, hat sie die Katzen mit freundlichem Schwanzwedeln begrüßt und wollte sie beschnüffeln. Doch die Katzen haben gefaucht und kamen bedrohlich näher. Vielleicht hatten sie mit einem anderen Hund zuvor schlechte Erfahrungen gemacht. Panayotta aber ließ sich nicht beirren und hat sie zum Spielen aufgefordert, indem sie ihren Kopf auf ihre Vorderbeine gelegt und ihr Hinterteil in die Höhe gestreckt hat. Doch anstatt Fangen mit ihr zu spielen, haben die Katzen ihr mit den Krallen schmerzhafte Backpfeifen verpasst. Ich konnte gerade noch dazwischen gehen, sonst wäre es schlimmer gekommen.
»Gut, dass du sie beschützt hast«, findet Emil.
»Nicht gut genug«, gesteht Mama. Von anderer Seite drohte nämlich viel größere Gefahr. Panayotta war ein Straßenhund, bevor sie zu uns kam. Und Straßenhunde suchen sich ihr Fressen, wo immer sie es finden können. Leider gibt es Menschen, die Hunde überhaupt nicht mögen, weil sie Angst vor ihnen haben oder weil sie einmal zu oft in einen Hundehaufen getreten sind. Und solch ein Mensch hat eines Tages vergiftetes Futter in unseren Garten geworfen. Emil erschrickt.
Das hat Panayotta doch nicht etwa gefressen?
Leider doch, seufzt Mama. Sie ist davon schrecklich krank geworden. Obwohl wir täglich beim Tierarzt waren, wurde sie immer schwächer. Es stand gar nicht gut um sie. Diesmal war ich es, die meinen Kopf vorsichtig zum Trost auf ihren Bauch gelegt hat. So wie sie es bei mir immer tat. Dabei habe ich sie von ganzem Herzen angefleht, wieder gesund zu werden.
»Hat ja auch geklappt, oder?« glaubt Emil.
Mama nickt. Aber es war knapp.
»Dieses Tier hat wirklich 7 Leben«, hat mein Papa, also dein Opa, gesagt, als damit Panayottas 4. Leben zu Ende ging und ihr 5. begann. Ich war unbeschreiblich glücklich.
»Aber weißt du, was das Seltsame an der ganzen Geschichte war?«
Emil blickt sie fragend an.
»Auch für mich begann in der Schule ein neues Leben«, fährt Mama fort. »Als ich am nächsten Morgen in meine Klasse kam, hat mich Victoria in eine Ecke geschubst und ihr Gesicht ganz nah an meines geschoben. Wenn ich ihre Hausaufgaben für sie machen würde, hat sie gesagt, dann wolle sie darüber nachdenken,
ob ich ihre Freundin sein dürfe. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und geantwortet, dass sie ihre Hausaufgaben besser selbst machen soll. Sonst würde sie nämlich ihr ganzes Leben lang so dumm bleiben, wie sie war. Alle meine Mitschüler haben sich erstaunt umgedreht. In der Klasse wurde es mucksmäuschenstill. So etwas hatte sich zuvor noch niemand getraut. Doch ich war noch längst nicht fertig. Ich habe Victoria gesagt, dass sie gar nicht wisse, was Freundschaft überhaupt ist. Und dass ich die beste Freundin auf der ganzen Welt hätte, nämlich Panayotta, mein Hund. Victoria hat mich hämisch angegrinst und erwidert, dass Panayotta doch nicht einmal ein Rassehund sei und gar nichts gekostet habe. Plötzlich hat Victoria mir nur noch leid getan und ich habe ihr erklärt, wie egal mir das sei. Echte Freundschaft sei unbezahlbar und mit ihrer angeblichen Freundschaft könne sie mir gestohlen bleiben.
Und? Hast du wieder Ärger mit deinen Mitschülern gekriegt?
Will Emil gespannt wissen.
Im Gegenteil, einige sind nach der Schule zu mir gekommen und haben mir gestanden, dass sie Victoria auch ziemlich gemein finden und wie mutig es von mir war, ihr das zu sagen. Deshalb wollten sie sich gerne mit mir verabreden und bei der Gelegenheit unbedingt Panayotta kennenlernen. Bald darauf hatte ich fast jeden Tag Besuch und so wie es Panayottas Art war, hat sie jeden Einzelnen freundlich begrüßt und sogleich in ihr großes Hundeherz geschlossen. Hört sich an, als wäre ihr fünftes Leben ein besonders schönes geworden, findet Emil. Mama lächelt geheimnisvoll. Davon erzähle ich dir beim nächsten Mal, verspricht sie und klettert aus Emils Bett. Verliebt sein macht doof. Während Emil unter seine Bettdecke schlüpft, durchstöbert Mama sein Regal nach einem Vorlesebuch.
Nein, kein Buch. Erzähl lieber weiter von deinem Hund Panayotta, bittet Emil.
Aber das habe ich doch heute Mittag schon getan, wendet Mama ein. Das ist Emil egal. Und er weiß, wie er Mama herumkriegt.
Dafür räume ich morgen auch ganz bestimmt mein Zimmer auf, verspricht er.
Ich nehme dich beim Wort, schmunzelt Mama. Emil rückt ein Stück beiseite und Mama krabbelt zum Erzählen neben ihn ins Bett.
Kommen in der nächsten Panayotta-Geschichte wieder gemeine Leute vor?
Will Emil wissen. Wenn man auf etwas Schlimmes vorbereitet ist, dann ist es meist nicht ganz so schlimm.
Leider ja, seufzt Mama. Und die Allergemeinste war ich.
Das glaube ich dir nicht, lacht Emil. Mama schimpft zwar manchmal, wenn er etwas angestellt hat, aber sie ist trotzdem so ziemlich das Gegenteil von gemein. Doch er kann sie mit seinem Lachen nicht anstecken.
»Ich schäme mich noch heute dafür«, gesteht Mama.
Sie dreht sich auf die Seite, so dass sie Emil ansehen kann, und stützt ihren Kopf auf den Ellbogen.
»Ein paar Jahre waren in Pannys fünften Leben inzwischen vergangen«, beginnt sie.
»Pannys?« hakt Emil verwundert nach. »Ich meine natürlich Panayottas«, berichtigt Mama.
»Je lieber wir sie gewannen, desto mehr Spitz- und Kosenamen dachten wir uns für sie aus. Panni, Pannekopp, Paninski, Panschi und noch viele mehr.«
Inzwischen war sie so etwas wie eine ältere Dame geworden. Sie lebte schon 10 Jahre bei uns und um die Schnauze wurde sie bereits grau. Unser gemeinsames Leben hatte sich bestens eingespielt. Sie verabschiedete mich morgens nach unserer ersten Gassi-Runde zur Schule und wenn ich nachmittags meine Hausaufgaben machte, lag sie ruhig unter meinem Schreibtisch. Sie wusste genau, wann ich wieder mit ihr spazieren gehen würde und stupste mich jedes Mal mit der Schnauze an, wenn die Zeit gekommen war. Es war sehr angenehm, mit Panayotta unterwegs zu sein. Man brauchte keine Leine, weil sie sehr gut hörte und nie auf die Idee kam, auf die Straße oder gar fortzulaufen. Deshalb ging ich meist träumend vor mich hin, während Panayotta schnüffelnd die Wege nach Spuren von Kaninchen oder Eichhörnchen absuchte.
»Wollte sie die jagen?«, fragt Emil.
»Iwo«, winkt Mama ab. »Es machte ihr einfach Spaß, und sie hielt ihren Schwanz dabei stolz in die Höhe gereckt, wie eine Antenne.«
Und bei einem dieser Spaziergänge
sind wir Alex aus der Oberstufe begegnet.
Was ist eine Oberstufe?
Das sind die letzten Schulklassen und die Schüler sind beinahe erwachsen. Einer von ihnen hatte es mir besonders angetan, mit seinen dunklen Locken und seinem frechen Lächeln. Jeden Tag habe ich meine Freundinnen zur großen Pause überredet, uns unauffällig in seine Nähe zu stellen.
»Du warst wohl verknallt«, errät Emil und grinst.
Mama schaut ein wenig verlegen drein.
»Zum ersten Mal im Leben. Mit 15«, gesteht sie.
Dieser Alex kam Panni und mir jedenfalls an einem schönen Frühlingstag auf der Wiese entgegen. Ich bin bestimmt rot geworden wie eine Tomate. Zu meiner freudigen Überraschung hat Alex mich erkannt und sogar begrüßt.
»Habt ihr geknutscht?«, grinst Emil.
»Unsinn«, wischt Mama es weg. Panajotta hat unterdessen wie üblich herumgeschnüffelt. Doch allmählich wurde es ihr langweilig. Sie kam zu uns und strich um unsere Beine, um Alex freundlich zu begrüßen, wie es ihre Art war. Doch Alex hat nur die Nase gerümpft.
»Was ist das denn für ein hässlicher Straßenköter?
Guck ihn dir an. Schiefe Schnauze, krummes Hinterbein, verschiedenfarbige Augen. Und nicht mal die Ohren sind gerade«, hat er gelästert.
»In so einen Fiesling warst du verknallt?«, wundert sich Emil.
Mama zuckt ratlos die Schultern.
»Liebe macht blind.
Deshalb habe ich nur hilflos vor Alex gestanden und keinen Ton herausgebracht. Alex hat getönt, dass er Hunde nicht mag und sowieso allergisch ist.
»Der gehört doch nicht etwa dir«, hat er gefragt und höhnisch gelacht.
Ich habe versucht, genauso zu klingen wie er. »Quatsch«, habe ich gelogen. »So ein hässliches Vieh würde ich mir niemals anschaffen.«
»Dann ist ja gut«, hat er gesagt, Panni mit dem Fuß beiseite geschoben und mich gefragt, ob ich mit ihm ein Eis essen gehe.
»Bist du etwa mitgegangen?«, fragt Emil.
Als Mama nickt, kann er allmählich verstehen, warum sie sich bis heute dafür schämt.
»Und was war mit Panajotta?«
»Ich habe so getan, als kenne ich sie nicht, und habe sie weggescheucht.«
Insgeheim wusste ich genau, dass sie den Weg nach Hause allein findet.
»Das war aber richtig fies von dir«, stellt Emil fest.
»Ich weiß«, bekennt Mama. »Ich habe meine beste Freundin im Stich gelassen.
Aber es kam noch viel schlimmer. Während ich mit Alex mein Zitroneneis schleckte und ihn anhimmelte, ist Panajotta allein nach Hause gelaufen und hat im Garten auf mich gewartet. Dort haben sie die beiden Nachbarkatzen entdeckt.«
Emil erschrickt.
»Aber die konnten Panajotta doch nicht leiden.«
Mama muss kräftig schlucken.
»Ganz recht. Und diesmal war ich nicht da, um sie zu beschützen.
Die Katzen waren viel schneller und geschickter als Panajotta und haben sie mit ihren scharfen Krallen schrecklich zugerichtet. Nur weil ich unbedingt meinem Schwarm gefallen wollte, habe ich das Leben meiner besten Freundin aufs Spiel gesetzt.«
»Und was ist dann passiert?«, will Emil besorgt wissen.
»Als ich nach Hause kam, war mein Papa schon mit Panajotta zum Tierarzt gefahren«, berichtet Mama. »Ich hatte schreckliche Angst um sie, denn sie musste über Nacht beim Tierarzt bleiben.«
»Heute hat unsere Panni mal wieder eines ihrer Leben verbraucht«, hat dein Opa gewitzelt, um mich ein bisschen aufzumuntern.
Am nächsten Tag bin ich in der großen Pause zu Alex gegangen. Ich habe ihm gesagt, dass ich auch allergisch bin. Und zwar gegen Leute, die schlecht über meinen Hund reden. Panajotta sei nämlich der netteste Hund der Welt und es sei ein riesiges Glück, sie zur Freundin zu haben.
Alex hat mich nur mit offenem Mund angestarrt und ich habe ihn stehen lassen.
Dass er sein Zitroneneis danach mit anderen Mädchen teilen würde, war mir völlig egal.
»Und Panajotta? Die war sicher schrecklich sauer auf dich«, vermutet Emil.
»Kein bisschen«, sagt Mama leise. Als sie wiederkam, war sie über und über verbunden. Dazu war ihr Fell an mehreren Stellen kahl geschoren. Doch obwohl sie sicher große Schmerzen hatte, hat sie mich schwanzwedelnd begrüßt. Ich habe sie heimlich um Verzeihung gebeten. Sie hat wie immer ihren Kopf auf meine Knie gelegt, als sei nicht das Geringste vorgefallen. Damals habe ich eine wichtige Lektion von ihr gelernt. Jemanden lieb zu haben bedeutet, ihm auch dann zu verzeihen, wenn er mal etwas ganz Dummes tut.
»Deshalb bist du mir wohl auch nie lange böse, wenn ich was angestellt habe«, überlegt Emil.
»Weil du mich lieb hast.«
»Ganz genau deshalb«, lächelt Mama und klettert aus dem Bett. Dann gibt sie Emil einen Gute-Nacht-Kuss und deckt ihn behutsam mit seiner Decke zu.
Freunde für immer und ewig. Gar nicht so einfach, einen Hund zu malen, findet Emil. Er sitzt im Schlafanzug am Tisch in seinem Zimmer und hat seine Buntstifte ausgebreitet. Besonders knifflig wird es, wenn man den Hund von vorne zeichnen will. Man soll schließlich erkennen, dass er ein blaues und ein braunes Auge hat. Und seine Ohren müssen auch verschieden aussehen. Eines hochstehend, das andere geknickt. So hat Mama Panayotta beschrieben, ihren Hund, der früher bei ihr lebte. Als Emil fast fertig ist und nur noch die Pfoten ausmalt, kommt Mama zum Gute-Nacht-Sagen und betrachtet sein Bild. »Du hast ja Panayotta gemalt«, freut sie sich. »So hat sie wirklich ausgesehen?«, fragt Emil stolz. »Als Panny jung war, sah ihr Fell genauso aus«, erinnert sich Mama. »Braun und schwarz gefleckt«, mit einem weißen Fleck auf dem Bauch. Später wurde ihre Schnauze aber immer weißer. In ihrem 6. Leben, meinst du? Mama hat Emil erzählt, in welch gefährliche Situation Panayotta geraten war und dass sie bereits 5-mal im Leben großes Glück hatte, mit heiler Haut oder besser, mit heilem Fell davonzukommen. Ja, in ihrem 6. Leben, nickt Mama. Gemeinsam mit Emil macht sie es sich in dessen Bett gemütlich, um ihm vorm Schlafengehen davon zu erzählen. Einige Jahre vergingen, bis ich fast 20 war und die Schule abgeschlossen hatte. Nun wollte ich studieren, doch in der Stadt, in der ich mit meinen Eltern lebte, bekam ich keinen Studienplatz. »Heißt das, du musstest wegziehen?«, fragt Emil. »Ziemlich weit weg sogar«, seufzt Mama. »In meine erste eigene Wohnung.« »Und Panayotta? Hat es ihr in ihrem neuen Zuhause gefallen?« Mama nimmt Emils Hand und streicht über seine Finger. Offenbar fällt es ihr nicht leicht, davon zu erzählen. »Meine Eltern waren dagegen, dass ich sie mitnehme«, antwortet sie. »Bestimmt hatten Oma und Opa bloß Angst, sie würden Panayotta vermissen«, glaubt Emil. »Das auch«, nickt Mama. »Sie war über viele Jahre unser Familienhund geworden und meine Eltern hatten sie genauso gern wie ich. Aber es gab noch einen wichtigeren Grund. Panayotta war inzwischen recht alt geworden.« »Wie alt denn? So alt wie Opa heute?« »Im Grunde genommen noch älter«, erklärt Mama. »Man rechnet, dass ein Hundejahr 7 Menschenjahren gleichkommt. Panny lebte bereits 15 Jahre bei uns. Das bedeutet, dass Panayotta damit 7 mal 15, also stolze 105 Menschenjahre alt war.« In Emils Ohren klingt das tatsächlich sehr alt. Mama fährt fort. »Deshalb hat deinem Opa und deiner Oma die Idee gar nicht gefallen, mit ihr an einen Ort umzuziehen, an dem sie sich nicht auskennt. Panayotta lebte doch beinahe ihr ganzes Leben lang in unserer Wohnung und war daran gewöhnt.« »Aber ich bin genauso daran gewöhnt. Ich habe auch noch nirgendwo anders gelebt«, habe ich damals protestiert. Da hat mein Papa, also dein Opa, mich ernst angesehen und etwas gesagt, das ich ganz schrecklich fand. »Aber dein Leben geht nun erst richtig los«, meinte er. »Und dass ich Panayottas Leben allmählich seinem Ende zuneige.« »Pannys Leben ist niemals zu Ende«, habe ich damals verärgert geantwortet. Doch mein Vater hat mich gebeten, in Ruhe darüber nachzudenken. Bald darauf habe ich damit begonnen, meine Habseligkeiten für den Umzug vorzubereiten. Meine Kleidung, meine Bücher, meine Musik und allen möglichen anderen Kram. So wollte ich eines schönen Tages auch eines meiner Fotoalben in einen Karton packen. Ich schlug es auf und konnte auf der ersten Seite ein Baby sehen. Mich. Kurz nach meiner Geburt. Wie das so ist, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die man lange nicht mehr in der Hand hatte, blieb ich an diesem Fotoalbum hängen. Ich machte es mir mit einem Kissen auf dem Fußboden gemütlich. Als Panayotta das sah, kam sie träge aus ihrem Korb geschlichen. Sie war längst nicht mehr so temperamentvoll wie als junger Hund, und sie brauchte lange, um sich hochzurappeln und in Bewegung zu setzen. »So wie Opa«, grinst Emil. Und Mama lacht. Ja, ein bisschen wie Opa. Auch beim Spazierengehen trabte Panayotta nun meist gemächlich hinter mir her,
anstatt aufgeregt vorwegzulaufen, wie ich es von ihr gewohnt war. An diesem Nachmittag jedenfalls, als ich mit dem Fotoalbum auf dem Boden lag, kam sie wie immer zu mir und legte ihren Kopf auf mein Bein. Das fühlte sich warm und vertraut an. So blätterte ich das Album durch und mit jeder Seite wurde das Mädchen im Fotoalbum ein kleines bisschen älter. Deine Mama lernte krabbeln, dann laufen. Danach fuhr ich mit einem Roller, bis ich auf einem Fahrrad saß, ungefähr zu der Zeit, als ich in die Schule kam. Und von dieser Stelle an gab es nicht eine einzige Seite im gesamten Fotoalbum, auf der Panayota nicht mit auf den Fotos war. Unter vielen anderen gab es Fotos vom Verkleidenspielen. Panayota steckte in einer alten Rüschenbluse und nur ihr Kopf schaute heraus. Fotos von Halloween waren auch dabei. Meine Schulfreundinnen und ich hatten uns als Monster verkleidet und wollten zum Süßes oder Saures losziehen. Natürlich nicht ohne Panayota. Aber wie sollten wir einen Hund mit so lieben Augen schrecklich aussehen lassen? Meine Mama hat deshalb eine Flosse aus grauer Pappe an ein T-Shirt genäht. Das zogen wir Pani an und sie trottete als Haifisch verkleidet mit uns. Ein anderes Foto zeigte sie mit einem Mundschutz vorm Maul und Plastikschuhen an den Pfoten. Mein Onkel Olli hatte die Sachen aus dem Krankenhaus mitgebracht, in dem er als Arzt arbeitete, und wir haben damit Doktor und Patient gespielt. Es gab Fotos von Panayota mit Sonnenbrille auf der Schnauze, mit Mützen und Hüten über den Ohren, ja sogar mit Schwimmflossen an den Pfoten. All diese Sachen hat sie gerne angezogen, weil sie es liebte, mit mir zu spielen. Auf den Fotos war sie neben dem Hockeyplatz zu sehen, während ich dort mit meiner Mannschaft spielte, bei der Einschulung, als ich meine riesige Schultüte trug, oder im Meer, während ich dort mit ihr planschte. Es gab Fotos von Panayota auf mir, neben mir und unter mir, aber auf fast jedem Foto war sie bei mir. Als ich das Album zu Ende durchgeblättert hatte, wurde mir etwas klar. Dieser Hund gehörte zu meinem Leben wie kaum etwas anderes. Sogar mehr als mein Lieblingsteddy, der seit meiner Geburt jede Nacht neben mir schlief. Ich fasste einen Entschluss. In gar keinem Fall wollte ich Panayota zurücklassen. Sie war ihr ganzes Leben an meiner Seite gewesen. Und sie würde es auch weiterhin sein, ganz egal, wohin ich umziehen würde. »Und damit fing ihr siebtes Leben an?«, fragt Emil. Mama lächelt geheimnisvoll. »Ich erzähle dir morgen davon«, verspricht sie, schlüpft aus dem Bett und gibt Emil seinen Gute-Nacht-Kuss. Während Emils Augen müde und seine Lider schwerer werden, freut er sich schon auf Mamas Geschichte von Panayotas siebten Leben, in der sie mit ihrem Hund in eine neue Stadt zieht. Ganz sicher würde es ein spannendes Abenteuer, sie gemeinsam zu erobern. Am Ende ist noch längst nicht Schluss. Emil putzt seine Zähne und schlüpft so flink in seinen Schlafanzug, als wolle er den ersten Preis in einem Schnell-zu-Bett-Geh-Wettbewerb gewinnen. Mama hat nämlich versprochen, ihm als Gute-Nacht-Geschichte noch einmal von Panayota zu erzählen, dem Hund, an dessen Seite sie aufgewachsen ist. Emil kann es kaum erwarten. Bald darauf liegt Mama wie immer zum Gute-Nacht-Sagen neben ihm in seinem Bett. Und er lehnt seinen Kopf gegen ihre Schulter. »Erzähl mir von Panis siebten Leben«, bittet er. Sein Opa, also Mamas Papa, hatte oft gescherzt, dass Panayota sieben Leben wie eine Katze besaß, weil sie gefährliche Erlebnisse jedes Mal glücklich überstand. Von den ersten sechs Leben hat Mama Emil schon berichtet. Nun beginnt sie: »Du weißt ja schon, dass ich damals zu Hause ausziehen wollte.« »Mit Panayota«, bestätigt Emil. »Als du schon groß warst und in einer anderen Stadt studieren wolltest.« Mama nickt und streicht nachdenklich die Bettdecke glatt. Während mein Auszug näher rückte, verbrachte Pani ihre Tage nur noch schlafend. Selbst wenn es Zeit zum Spazierengehen war, stürmte sie nicht mehr wie früher zur Tür und wartete dort ungeduldig hechelnd darauf, dass ich sie öffnete. Stattdessen musste ich mehrfach nach ihr rufen, bis sie endlich träge hinter mir hertrottete. Vielleicht war sie ein bisschen krank, überlegt Emil. Wenn er Fieber hat, will er auch nicht aufstehen, geschweige denn spazieren gehen.
Leider hatte Pani außerdem immer weniger Appetit und ließ ihr Fressen unangerührt stehen, fährt Mama fort. Eines Abends hat sie sogar zum ersten Mal den Kauknochen verschmäht, den sie immer nach dem letzten Spaziergang bekam. Ich habe mir Sorgen gemacht und war mit ihr beim Tierarzt. Doch der meinte nur, dass Panajotta ein sehr alter Hund sei, nach Menschenjahren gerechnet schon über 100 Jahre, und dass sie wohl altersschwach werde. Ich wollte davon nichts hören und habe am nächsten Tag trotzig damit begonnen, Panajottas Habseligkeiten für meinen Umzug in Kisten zu verstauen. Ihren Trinknapf, ihre Futterschüssel, ihre Leine und ihre geliebten Quietschtiere aus Gummi. Panajotta schaute mir dabei seltsam abwesend zu. Mama streicht Emil sanft über die Wange. »So wie du, Emil, wenn du mit deinen Gedanken verreist bist.« »Und wo war Panajotta mit ihren Gedanken?« will Emil wissen. »Sie hat wohl gespürt, dass es Zeit für den Abschied ist,« sagt Mama ernst. »Wieso Abschied? Du wolltest sie doch in dein neues Zuhause mitnehmen.« Emil schaut Mama fragend an. Sie nimmt seine Hand und streicht über seine Finger. Im Leben funktioniert nicht alles so, wie man das gerne hätte. Während ich auf dem Boden hockte und ihre Sachen packte, kam Pani sehr müde aus ihrem Korb geschlichen und hat sich zu mir gelegt. Ich habe ihr über den Kopf gestreichelt und sie hinter ihren Uhren gekrault, weil sie das besonders gern mochte. So als wolle sie mir Danke sagen, hat sie mich lieb aus ihrem blauen und ihrem braunen Auge angeschaut. Dann hat sie ihren Kopf auf meinen Schoß gelegt. Während ich sie weiter streichelte, hat sie ihre Augen mit einem tiefen Seufzer geschlossen und ist friedlich eingeschlafen.
»Und wann ist sie wieder aufgewacht?«, fragt Emil munter.
Mama hält seine Hand und lächelt sanft. »Sie ist nicht mehr aufgewacht, Emil. Wir haben sie im Garten meiner Eltern begraben.«
»Warst du da nicht schrecklich traurig?«, fragt Emil leise.
»Ich habe tagelang geweint«, gesteht Mama. Doch dann lächelt sie wieder.
»Aber Pannys Zeit war nun einmal gekommen.« »Das verstehe ich trotzdem nicht«, protestiert Emil. »Du hast erzählt, Panajotta hatte 7 Leben, wie eine Katze. Und jetzt sagst du, sie ist schon nach ihrem 6. Leben gestorben.«
»Aber damit hat ihr 7. Leben begonnen. Und es ist noch längst nicht zu Ende.« Mama hält weiter seine Hand und tippt damit nun auf ihr Herz und ihre Stirn. Da drin und da drin wird sie immer lebendig bleiben. In meinen Gedanken und meinen Erinnerungen. Manchmal sogar in meinen Träumen. Wenn ich zum Beispiel meine Strümpfe in die Waschmaschine lege, dann muss ich immer daran denken, wie damals eine Socke nach der anderen in Panajottas Korb verschwunden ist, als sie noch ein junger Hund war. Sie hat sie stibitzt, weil sie meinen Geruch bei sich haben wollte.
Das kann Emil gut verstehen.
So wie ich, wenn ich ein Hemd von dir als Kuscheltuch benutze?
Genau so. Sobald ich eine Biene sehe, fällt mir ein, wie Panajotta einmal mit einer spielen wollte und versucht hat, sie im Flug mit dem Maul aufzufangen.
Können Bienen nicht stechen? Erschreckt Emil.
Und ob sie können, lacht Mama. Panni ist nach dem Stich mit einer ausgebeulten Schnauze herumgelaufen, so als hätte sie einen riesen Kaugummi im Maul. Emil lacht, als er sich einen Hund vorstellt, der Kaugummi kaut.
Jedes Mal, wenn es nachts in meinem Zimmer raschelt, muss ich auch an sie denken. Ihr Korb hat immer geknistert, wenn sie geträumt und sich im Schlaf bewegt hat.
Hunde träumen auch? Wundert sich Emil.
Oh ja, vielleicht hat sie vom Schnee geträumt, denn sie hat es geliebt, mit dem Maul Flocken im Flug aufzufangen. Oder von frisch gemähtem Gras, denn nichts fand sie schöner, als sich darin zu wälzen.
Oder sie hat davon geträumt, Sandburgen mit mir zu bauen. Sie war verrückt danach, mir am Strand beim Buddeln zu helfen, bis ich über und über mit Sand besprenkelt war.
Mama lacht herzlich auf bei der Erinnerung. Und deshalb denke ich jedes Mal an Panajotta, wenn ich Schnee sehe oder frisches Gras oder wenn ich am Strand liege. Und manchmal, wenn die Sonne warm auf meine Knie scheint, dann denke ich für einen Augenblick, Pani legt gerade ihren warmen Kopf darauf ab. Mama atmet tief durch.
Siehst du, Emil?
Und dank all dieser und tausend anderer wunderschöner Erinnerungen ist Panajota keinesfalls gestorben. Sie lebt ihr siebtes Leben in den Gedanken und Erinnerungen von allen, die sie lieb gehabt haben. Wir denken mit Freude und Dankbarkeit an diesen freundlichen, lieben und lustigen Hund. Für mich war sie eine Freundin, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Mama lächelt Emil an. Und Emil lächelt zurück. Er denkt daran, wie es wäre, auch so eine Freundin oder einen Freund zu haben. »Könnte ich vielleicht auch einen Hund kriegen?«, fragt er Mama. »Wenn du Geduld hast und wartest, bis der Richtige dich findet.« »Das hört sich komisch an«, findet Emil. »Kann er sich keinen aussuchen?« »Beste Freunde suchen sich immer gegenseitig aus«, sagt Mama. Damit gleitet sie aus Emils Bett und deckt ihn sorgsam zu. »Und nun schlaf schön, mein Schatz«, sagt sie und gibt ihm seinen Gute-Nacht-Kuss. Doch das Einschlafen fällt Emil diesmal nicht so leicht. Noch lange denkt er darüber nach, wie er wohl aussehen wird, der Hund, den er sich als besten Freund oder beste Freundin aussuchen wird. Natürlich gegenseitig, wie Mama gesagt hat. Ein Freund für ein ganzes Leben. Vielleicht werden es ja sogar sieben Leben, wie bei Panajota. Ihr hörtet »Die sieben Leben der Panajota« von Andreas Kaufmann, gelesen von Lisa Hirdiner.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute. Gute Nacht für heute.